Wenn ich mir einen Film anschaue, dann sehe ich Bilder, ich höre, was die Leute sagen und natürlich weiß ich, wenn spannende Musik kommt, gleich passiert etwas und irgendwie, weiß ich nicht, kommt der Mörder um die Ecke oder irgendwie was Ähnliches. Wenn Menschen einen Film sehen, die nicht hören können, haben sie das natürlich nicht. Und vielleicht genau darum geht es in einem Forschungsprojekt, zu dem ich jetzt zwei Menschen im Studio habe, und zwar Florentina und Julia. Hallo.
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 Ihr forscht zu diesem Bereich und zwar im Rahmen eures Studiums in einer Projektgruppe. Vielleicht könnt ihr mal kurz zur Einordnung erklären, was eigentlich diese Projektarbeit bedeutet, also welchen Stellenwert die in dem Studium nimmt und ja, was es ist.
Genau, also wir studieren Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt und da bekommt man seine Bachelorarbeit oder man bekommt seinen Bachelor nur, wenn man eine Gruppenarbeit macht. Die geht über das ganze 5. und 6. Semester und ist meistens so in Gruppen von 7 bis 8 Leuten. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite, dass man sehr viel lernt darüber, wie man sich in Gruppen zu verhalten hat, und auf der anderen Seite kommen natürlich sehr spannende und große Projekte dabei raus. Ja, unser Thema ist eben die Mediennutzung von Gehörlosen.
Das ist ja jetzt nun kein Thema, was einem jeden Tag irgendwie auf dem Teller liegt, es sei denn, man ist gehörlos oder hat mit Gehörlosen zu tun. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Also habt ihr da einen persönlichen Zugang zu?
Halb. Also wir haben zwar, also ein paar Mitglieder aus der Gruppe haben einen Gebärdensprachkurs an der Universität gemacht und das hat uns so ein bisschen eine komplett neue Welt eröffnet, weil einem das erstmal klar wird. Es gibt diese Gruppe von Leuten, ich meine, das weiß man natürlich eigentlich, aber es gibt diese Gruppe von Leuten, die in der gleichen Welt leben wie wir, aber eigentlich doch nicht, weil ihnen ja auch gewisse Zugänge oder Medien komplett anders auf sie wirken. Und das hat in uns ziemlich viel in Gang gesetzt, dass wir uns gedacht haben, okay, das wäre eigentlich wirklich spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Julia, war das bei dir auch so? Also hast du auch so einen Gebärdensprachkurs gemacht oder wie bist du zu der Gruppe gekommen?
Ich war bei dem Gebärdensprachkurs nicht dabei. Wir haben uns Ende des 4. Semesters in den PSP-Gruppen zusammengefunden.
PSP, so heißen diese
Genau, die Projektstudienphase an der Universität Erfurt. Und Florentina hat zusammen mit anderen Mitgliedern dieses Thema vorgeschlagen und ich fand es ziemlich interessant und habe mich dann da angeschlossen.
Nun ist es quasi für euch interessant, da mehr herauszufinden, aber so eine Projektgruppenarbeit hat wahrscheinlich auch irgendwie so einen Forschungshintergrund, neue Sachen herauszufinden. Wie ist denn die Forschung zu dem Thema? Also könnt ihr das sagen? Gibt es da viel schon an Forschung, auch mit Gehörlosen oder theoretischen Abhandlungen oder so?
In Deutschland wird dazu noch wenig geforscht, mehr in Österreich. Es gibt natürlich Forschungen zur Mediennutzung von Gehörlosen, also welche Medien Gehörlose öfter nutzen, welche nicht. Es gibt eine Studie aus Österreich, die sich mit Unterhaltung beschäftigt, aber so zu Emotionen wie Spannung gibt es eigentlich noch gar nichts. Und deswegen haben wir in dem Bereich angesiedelt mit unserer Forschung.
Nun habe ich ja ganz zu Beginn so ein bisschen versucht zu erklären, wie ich Filme sehe und welche Rolle da Töne, Geräusche, Musik spielen. Nun haben das ja Gehörlose nicht. Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt bei Filmen zum Beispiel, das für die auch erlebbar zu machen?
Man hat natürlich ganz klassisch die Untertitelung, die man auch kennt, die mittlerweile im deutschen Fernsehen halbwegs verbreitet ist, zumindest in den öffentlich-rechtlichen Sendungen. Da kann man meistens digital über den Teletext dann die Untertitel zuschalten. Das Problem bei Untertiteln ist, dass man sie natürlich die ganze Zeit lesen muss. Und wenn man einen 1,5-Stunden-Film schaut und da die ganze Zeit mitlesen muss, haben wir auch schon von Gehörlosen die Rückmeldung bekommen, dass das sehr ermüdend sein kann. Dazu kommt, dass Gehörlose, die deutsche Gebärdensprache als Muttersprache haben, oft gar nicht so gut lesen können, weil die Schriftsprache, die wir kennen und die auf unserer Lautsprache basiert, komplett anders ist als die deutsche Gebärdensprache. Und das heißt, für die ist unsere Schriftsprache wie eine Fremdsprache zu erlernen. Und für die ist es dann natürlich sehr viel einfacher, das Ganze mit einer Einblendung eines Gebärdendolmetschers zu sehen. Das ist aber leider bisher aus Kostengründen und aus Aufwandsgründen ziemlich wenig verbreitet. Es gibt, ich glaube, nur 7 Sendungen von der ARD, in denen das eingeblendet wird. Zum Beispiel die Tagesschau auf Phoenix, das kennt man ja. Da schaltet man ja manchmal aus Versehen rein. Aber leider ist es noch sehr, sehr wenig verbreitet. Und wenn, dann auch nur im Internet, wo auch wieder viele Menschen, gerade Ältere, keinen Zugang zu haben. Also das Ganze ist ein bisschen problematisch.
Wenn ich mich mal aus Versehen in der Mediathek verklickt habe und mir so einen Film oder irgendwas mit Untertitel angeklickt habe, fand ich es auch immer irgendwie witzig, wie das da beschrieben wird. Wie machen die das denn? Also sozusagen, also quasi das gesprochene Wort so transkribieren in Schrift ist ja noch relativ einfach vorstellbar, aber wie wird denn so Musik oder Geräusche, wie wird denn das da dargestellt?
Kaum. Also es gibt natürlich verschiedene Arten oder verschiedene Hörer und verschiedene Fernsehzuschauer mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Wenn ich schon mal gehört habe, dann kann ich mir ja zum Beispiel, wenn da steht, eine Tür knackt oder es gibt einen Knall, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Für jetzt Taubgeborene, für die bringt das ja nicht viel. Also meistens wird auf die Beschreibung von Geräuschen auch deswegen verzichtet. Und man hat wirklich nur das gesprochene Wort, allerdings auch sehr stark verkürzt. Meistens liegt der Anteil so bei 84% des Originaltextes, dass man ungefähr noch die wichtigsten Informationen hat, also nicht so viel verloren geht.
Ist ja sowieso die Frage, ob gelesene Sprache zeitlich genauso schnell funktioniert wie gesprochenes, Nee,
also es gibt verschiedene Richtlinien der ARD, wie lange dann auch so ein Text zu stehen hat, damit man ihn überhaupt aufnehmen kann und lesen kann. Und das ist natürlich sehr viel langsamer. Das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir für unsere Studie unseren Film untertitelt haben, wie lange eigentlich das dauert, etwas zu lesen und wie schnell man es sagen kann.
Nun hast du schon oder ihr habt schon ein bisschen erzählt, wo auch die Schwierigkeiten liegen. Was genau wollt ihr jetzt eigentlich erforschen? Also geht es darum zu gucken, wie das funktioniert oder auch was anders sein könnte oder was Gehörlose eigentlich bräuchten oder was erforscht ihr?
Es geht uns darum, wie Gehörlose Filme gucken und auf welche Art und Weise mehr Spannung bei den Gehörlosen entsteht. Wir haben uns für Spannung entschieden, weil wir durch Literaturrecherche herausgefunden haben, dass besonders Spannung durch Ton erzeugt wird. Man kennt es von Filmen, durch Geräusche oder Schreie, durch Musik weiß man, wann eine spannende Stelle kommt und das fällt ja bei Gehörlosen völlig weg. Wir wollen quasi vergleichen, ob das Spannungserleben Gehörloser höher ist, wenn sie den Film mittels Untertitel sehen oder wenn sie ihn mit Gebärdensprachdolmetschung sehen. Wir haben auch noch eine Gruppe von Hörenden, die wir untersuchen, um zu gucken, ob an denselben Stellen Spannung empfunden wird.
Und die haben dann quasi die Untertitelung nicht, also die gucken den Film
oder was? Die haben die ganz normale Tonspur, genau.
Und da habt ihr euch einen Film rausgesucht, den ihr allen zeigt in den verschiedenen Varianten oder wie?
Genau, wir haben uns für eine Serie entschieden, die auf Vox läuft. Grimm heißt die. Und haben die selbstständig untertitelt, mit einer Gebärdensprachdolmetscherin dann auch übersetzt. Und werden den dann online zeigen und so die Studie durchführen.
Online zeigen, das heißt, die Leute kommen nicht zu euch in irgendein Versuchslabor, sondern die machen das bei sich zu Hause.
Richtig, also wir wollten das ursprünglich als an einem Universitätshörsaal einfach so als Kinoabend gestalten. Das hat sich dann leider etwas schwierig erwiesen, weil wir kaum Probanden bekommen haben, leider. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir das deutschlandweit verteilen könnten, online als einfach als Link, dass sich die Leute das anschauen, dann ist die Chance höher, dass noch mehr Leute mitmachen.
Obwohl natürlich dann die, wie du vorhin schon gesagt hast, die mit Internet nicht so viel am Hut haben, rausfallen.
Das stimmt natürlich, ja. Aber es gibt in Deutschland 80.000 komplett gehörlose Menschen und nochmal 140.000, die zumindest 70% gehörlos sind und auf Gebärdensprache angewiesen sind. Und wir hoffen, dass es dann wirklich in dieser Gruppe dann auf jeden Fall jemanden gibt, der dann auch Lust hat, die Studie auszufüllen. Und wir gehen direkt über die gehörlosen Verbände, sodass wir auch wirklich dann die Mitglieder möglichst gut werben können. Und dann schauen wir einfach mal.
Ja. Weil auch das Internet ein ziemlich wichtiges Medium für Gehörlose ist, gehen wir schon davon aus, dass auch viele Gehörlose auf das Medium einfach zurückgreifen können und deswegen auch Zugang zu unserer Studie haben.
Nun ist also so eine große Frage, was bringt mehr, Untertitel oder Gebärdendolmetschen? Habt ihr eine These, was nachher rauskommt?
Ja, also wir gehen davon aus, dass die Leute, die das mit Gebärdensprache sehen, mehr Spannung empfinden, weil die Gebärdensprache viel mehr transportieren kann, viel mehr Stimmung. Schon alleine durch eine Bewegung kann ausgedrückt werden, was der Gebärdende gerade fühlt. Und das ist natürlich irgendwie plastischer und auch im Gesicht der Gebärdendolmetscherin sieht man natürlich mehr, ob sie Angst hat oder nicht. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das mehr transportiert als der bloße Text.
Nun seid ihr schon eine ganze Weile quasi in dem Gebiet drinne, denkt da drin nach und es ist jetzt quasi die Endphase, oder? Also das startet oder hat schon gestartet? Wo seid ihr gerade in dem Projekt?
Wir sind gerade dabei, Probanden für die Studie zu akquirieren und werden in 2 Wochen anfangen, die Studie freizuschalten, also durchzuführen. Das wird dann 2-3 Wochen laufen und dann machen wir uns schon an die Auswertung, um zu gucken, was wirklich dabei rauskommt.
Wie viele Leute braucht ihr, um einigermaßen verwendbare Ergebnisse zu kriegen?
Ideal wären natürlich 60 gehörlose Probanden, also 30 pro Gruppe. Mehr ist immer besser. Und wir hoffen, dass wir wenigstens auf diese 60 Probanden kommen. Und dann kommen noch 30 Hörende dazu für die dritte Gruppe.
Nun hast du vorhin gesagt, dass ihr quasi die Gebärdendolmetscher selbst habt und die das übersetzen. Wie wird das finanziert?
Wir haben ein Crowdfunding eingerichtet auf einer Wissenschaftsplattform, also bei der wirklich wissenschaftliche Projekte eben unterstützt werden können. Science Data heißt das. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen von Sponsorengeld bekommen und damit können wir dann erstmal die Kosten der Dolmetschung decken. Das sind natürlich auch bei uns der größte Kostenfaktor. Und ja, dadurch, dass wir das online machen, haben wir dann nicht so die großen Kosten, wie wenn wir es jetzt zum Beispiel hier vor Ort gemacht hätten. Aber dennoch freuen wir uns natürlich über jeden Euro, der noch da online zusammenkommt bei unserem Crowdfunding.
Und wie lange läuft das noch? Also kann man sich da noch beteiligen?
Bis Anfang Mai.
Okay, also ein paar Tage sind dafür noch Zeit, sich daran zu beteiligen. Die ganze Zeit still neben mir sitzt Nadine, die ich mir extra mit ins Studio geholt habe, weil ich mit Nadine zwar nicht primär über Gehörlose spreche, sondern über blinde und sehbehinderte Menschen, aber ich dachte mir, so ein bisschen im Thema steckt sie ja vielleicht doch drin und hat vielleicht doch noch irgendwie was, woran ich jetzt bei den Fragen gar nicht gedacht habe, was wichtig wäre zu erfahren.
Nein, aber ich denke halt so die ganze Zeit mit und muss auch sagen, also die Gehörlosen, die ich kenne, das stimmt schon. Ne? Die haben ja einen völlig anderen Satzbau, einfacher. Man denkt oft, also können die Kinder, also mit der Grammatik haben die Probleme. Ich glaube schon, dass die ein massives Problem damit haben, das so schnell mitzulesen, wie das immer darunter steht. Und da könnte man schon ansetzen und das vereinfachen eigentlich auch. Ne? Also dass man diese, was darunter steht, halt mit so übersetzt, als wäre es gebärdet. Also wirklich ganz einfache Sätze irgendwie. Und dann ist mir aber noch was eingefallen, wenn man das, klar, ich glaube auch, dass es, ich will das nicht beeinflussen, aber ich glaube schon, dass der Gebärder das Rennen machen wird. Aber es gibt auch bei der deutschen Gebärdensprache Dialekte.
Aha.
Ja, also das ist auch ganz spannend, also was dann vielleicht am Ende dabei rüberkommt. Ich habe eine Freundin, die hat mal auch in einer Volkshochschule einen Gebärdensprachkurs mitgemacht. Und auf der Hälfte wechselte der Dozent und der kam aus einem völlig anderen Bundesland und hatte dann für bestimmte Sachen auch andere Gebärden. Ja, also die musste dann selber nochmal irgendwie umdenken und gesagt, hier, die andere kommt eh nicht wieder, jetzt lernt er das, wie ich das kann, so. Und dann ist das auch spannend, also nicht, es ist wie wenn ein Thüringer nach Bayern kommt und mit manchen Worten nicht klarkommt, so ist das unter den Gebärden. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade eigentlich, ne, dass sich das dann auch so verbreitet hat. Zumal da schon sehr hohe Hürden zu nehmen sind, um überhaupt in Kommunikation zu kommen und dann auch noch diese unterschiedlichen Gebärden.
Spannung ist nämlich Thema, was ihr auch untersucht. Haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen, was noch wichtig wäre zu sagen, was euch bisher in der Recherche aufgefallen ist, was eine wichtige Rolle spielt?
Eigentlich nur, dass es wirklich wenig Forschung zu dem Thema gibt und dass das sehr schade ist. Die österreichische Forschung ist, das klang jetzt gerade bei den Dialekten schon an, nicht übertragbar, weil auch die Österreicher, man glaubt es kaum, ihre eigene Gebärdensprache haben. Und deswegen ist für Deutschland eben bis jetzt das Thema ziemlich unerforscht. Und das ist sehr schade, finden wir.
Und das könnt ihr vielleicht ein bisschen ändern, weil ihr nämlich genau dazu forscht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr durch seid und irgendwie Ergebnisse habt, dass ihr nochmal wiederkommt und uns davon berichtet. Das wäre schön.
Gerne. Gern.
Gut, im Studio waren Florentina und Julia von der Uni, die zu Spannungserfahrung von Gehörlosen bei Mediennutzung forschen. Ich danke euch und auf bald.
Dankeschön.